Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Stopp, Lob und Cappuccino. Ich sitze hier mit Joel zusammen und im Hintergrund laufen schon die Australian Open. Wie geht's dir?
Ja, hallo, mir geht's super. Ich bin wieder fit. Hab ja auch mit dir gestern ja, das erste Mal wieder Tennis gespielt. Das ist immer hart, wenn man lange nicht gespielt hat.
Ja, kenne ich.
Du stehst ja im Saft, da muss ich wieder rankommen.
Okay, das heißt, du hattest so mal wieder den Puls hochzutreiben, ist dir schwer gefallen,
ne? Ja, ich glaube, also jeder, der mal so vielleicht alle 3 Wochen mal nur Sport macht und sagt, das ist dann die Hölle, macht überhaupt keinen Bock, kann ich voll verstehen. Weil wenn man nicht drin ist und dann einmal wieder Sport macht,
ja,
und dann fühlt sich das richtig eklig an. Aber muss man durch.
Okay. Ja, die Vorbereitungsturniere sind beendet. Wir kommen direkt zum Punkt Australian Open.
Jawohl.
Sozusagen die australische Tennissaison endet ja im Höhepunkt mit den Australian Open. Wir haben jetzt hier 4 Vorbereitungsturniere gehabt.
Plus
den United Cup. Da hatten wir schon letzte Woche drüber berichtet und auch schon über 2 Turniere, 1 in Hongkong und das erste war in
Brisbane.
In Brisbane, genau. Und jetzt hatten wir noch 2 andere in Auckland und in Adelaide. Und ja, jetzt sind die alle Spieler, sind bei den Australian Open, die heute Nacht, also wir haben jetzt heute gerade Sonntagvormittag, den 18.01. Die ersten Spiele sind schon gelaufen und die Quali ist logischerweise vorbei. Hauptfeld geht los.
Ja, lass uns doch ganz kurz auf die Matches eingehen oder auf die Finals von Auckland und Adelaide.
Genau. Hast du da ein bisschen was verfolgen können?
Ja, ich habe schon relativ viel so geguckt, immer mal wieder.
Ja,
wenn was zu sehen war, das lief immer von den Zeiten ein bisschen blöd, weil das so ultra früh morgens war. Aber man konnte dann eigentlich dann doch schon die letzten Matches, sage ich mal, die dann an dem Tag liefen, konnte man dann auch morgens sehen.
Ja.
Ja, in Auckland hat der Tscheche Jakub Menšík gewonnen. Und wir haben ja noch ich glaube in der letzten Folge oder hier zwischen Tür und Angel haben wir mal kurz gesprochen. Da meintest du noch, ja, Jakub Menšík, von dem hat man auch lange nichts mehr gesehen. Letztes Turnier, was er gewonnen hatte, war, ich glaube, Miami im Februar 2025.
Genau, da hat er.
Und ich glaube, er hat dich einfach gehört. Ja, er hat sich gedacht, so, wenn Nico mich hier kritisiert, du hast ja schon oft Spieler zu ihrer Höchstleistung angehört.
Ja, Sinner gespawnt, beispielsweise, Sinner, der jetzt absolut top ist. Und ja, also ich glaube, er hat natürlich schon diesen Stiefel anziehen, dass er durchaus auf diesem absoluten Top-Level auch unkonstant ist, noch.
Auch, er ist auch sehr jung. Ne?
Ist ja natürlich jung. Aber ich hatte für mich, und ich verfolge Tennis schon so ein bisschen intensiver jetzt vielleicht als der normale durchschnittliche Tennisspieler oder wir, dass ich sage, der war mir das restliche Jahr 2025 einfach zu unauffällig. Und ja, ich meine, für ihn ist es bestimmt ein geiler Push, direkt in diese Saison mit einem Titel zu starten, kann nur vor Selbstvertrauen strotzen.
Ja, hat im Finale gegen Sebastian Baez gewonnen. Finde ich auch wieder sensationell. Baez im Finale, weil der bringt eigentlich von den Voraussetzungen natürlich weniger mit als viele. Ja, wenn man jetzt einfach nur mal seine Statur anguckt, der muss schon ähnlich wie Diego Schwartzmann so einfach jedes Match richtig fighten.
Ja, ich hatte ihn gesehen, den Baez, und da hatte ich gedacht, weil zuerst mal habe ich Wawrinka gesehen beim United Cup und gedacht, der spielt stark für sein Alter, krass, ja. Und dann habe ich gesagt, dann hat er, ich glaube, sein zweites Match von Wawrinka gegen Baez, habe ich gesagt, der ist schlagbar. Ja. Baez kann er schlagen. Das ist keiner, der ihn jetzt wie der Poker Trade wegserviert oder so.
Ja, genau.
Aber der Baez hat so stark gespielt von der Grundlinie, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, also ist auch ein Spieler, das wäre die absolute Hölle, gegen den zu spielen, weil den kannst du ja eigentlich gar nicht von der Grundlinie platt machen, weil der läuft halt wie so ein Wiesel hin und her und macht auch keine Fehler.
Ja, das ist so ein solider Dauerbrenner und ich glaube, keiner will gegen den spielen.
Ja.
Weil das ist einer, der spielt immer konstant sein Level. Der hat jetzt nicht so, wie du sagst, so einen Hurkacz, wenn der an dem Tag mal seinen Aufschlag nicht so gut trifft, dann ist er schon eine Klasse schlechter.
Ja, ja.
Ohne Aufschlag, das hat er bei Ace nicht. Der hat immer sein Spiel und ist, glaube ich, ein richtig ekelhafter Gegner.
Ja. Ja, aber gut, jetzt immer wieder zurück auf Magic zu kommen. Ich glaube, wie gesagt, ein gutes Ding für die Australian Open. Ich bin gespannt, ob ihn das so ein bisschen beflügelt.
Glaubst du von seinen Voraussetzungen, also ich meine, der ist ja in seinem Alter jetzt wirklich schon sehr, sehr weit vorne. Also das ist ja schon einer, über den man sagt, der kann da in die Top 10, Top 5 kommen. Siehst du den da auch, dass er jetzt Sinner, Alcaraz gefährlich werden kann mit seinem Spiel, mit seinen Voraussetzungen?
Ich würde das eher so vergleichen mit dem, was Medvedev mal gesagt hat. Er sagte, dass sein bestes Tennis, er hat natürlich auch Grand Slam gewonnen und ist Top-3-Spieler, aber sein bestes Tennis ist nicht auf einem Level mit dem, was Sinner und Alcaraz gespielt haben. Das hat er selbst gesagt und so sehe ich es auch bei Magic. Er hat das noch nicht gezeigt. Wenn er sein bestes Tennis spielt, dass er dann mithalten kann beim besten Tennis von Alcaraz und Sinner. Dass er die schlagen kann, das steht für mich außer Frage. An einem guten Tag kann er die schlagen, aber wenn es jetzt darum geht, in einem Grand Slam Halbfinale, da hat er das für mich noch nicht gezeigt. Und da bin ich mal gespannt, ob man das von ihm sieht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht dran glaube, weil da habe ich mich auch schon zu oft geirrt. Aber aktuell sehe ich ihn da noch nicht, dass er das zeigt, dass er ja nochmal so eine Schippe drauflegen kann, um zu zeigen, dass er wirklich also so über sich hinauswachsen kann und so ein neues Level erreichen kann, um dann wirklich so zu diesen Top 3, 4 vorzustoßen. Mhm. Weiß nicht, wie du das siehst.
Also ich glaube, der bringt schon was ganz Besonderes mit, wenn du in so jungen Jahren schon so cool bist auf dem Platz und man hat das Gefühl, bei ihm, der ist schon seit 15 Jahren auf der Tour, ja. So wirkt das, der wirkt jetzt nicht irgendwie so aufgeregt. Aber ich finde, technisch muss der sich noch weiterentwickeln. Also ich finde, seine Technik, Vor- und Rückhand, ist so ziemlich abgehackt.
Mhm.
Und wenn man jetzt das vergleicht mit Sinner und Alcaraz, die haben so eine smoothe Technik,
ja.
Da habe ich manchmal das Gefühl, ich weiß jetzt nicht, ob er, gut, das ist vielleicht auch nicht sein Spiel, aber wie Alcaraz vielleicht mal mit der Vorhand variieren kann, mal einen höheren Spin spielt, dann mal schnell spielt, sondern ich glaube, der hat nur einen Schlag und sehe da jetzt noch nicht, dass er da so viel Variation drin hat in seiner Technik. Also, dass es mit der Technik möglich ist, so zu spielen. Bin ich mal gespannt, ob er sich da noch weiterentwickeln kann, weil Sinner hat ja auch über die letzten Jahre hinweg extrem seine Technik verändert.
Und hat auch es geschafft, sich nochmal letztes Jahr nach den US Open noch mal weiterzuentwickeln, dass er ja angekündigt hat, er möchte variabler spielen. Hat er ja schon häufig gezeigt. Jetzt glaube ich, bei den Australian Open wird man es dann jetzt wirklich sehen, ob er es wirklich kann. Bei den großen Matches im Finale vielleicht gegen Alcaraz, aber ja, ich stimme dir dazu. Also ich glaube, wie gesagt, ich glaube einfach, dass ich von ihm noch nicht gesehen habe, dass er auf dem Top-Level, wenn es um Grand Slam geht, dass er da mithalten kann. Ich meine, ich glaube, er war noch nie in einem Halbfinale bei den Grand Slam. Also da muss er erstmal hinkommen. Das ist schon nochmal ein weiter Weg.
Ja, und ich glaube, man muss einfach technisch so perfekt sein mittlerweile, weil das Spiel so schnell geworden ist und Sinner hat ja beispielsweise seine Rückhand-Ausholbewegung ein bisschen verkürzt, ein bisschen kleiner gemacht, weil er gesagt hat, wenn das Tempo so hoch wird, dann ist er dann vielleicht einen kleinen Ticken zu spät dran.
Ja.
Und das sind diese kleinen Feinheiten, die es dann halt ausmachen.
Ja, das,
deswegen musst du technisch wirklich echt perfekt sein.
Das ist ja beim, ich finde auch gerade bei im Anfänger- oder im Amateurbereich guckst, ja, das ist der limitierende Faktor teilweise die Technik. Ja, also wenn du halt einfach so eine Probleme mit der Rückhand hat beispielsweise und du kommst gegen einen, der einen Ticken schneller spielt, dann wird das Ganze sowas von offenbart, dass du dann wirklich halt vom Platz gehst und eins verlierst und keine Chance hast. Da ist das auf und je schneller das Spiel wird und gerade bei den beiden hat man das Gefühl, die entwickeln sich halt ständig weiter, dass da halt jede Nuance, die sie besser machen können, halt spielentscheidend ist.
Ja. Also ich sage nicht, dass das schlecht ist oder ein großes Problem ist. Ich meine, er hat das Turnier gewonnen, also das ist schon sensationell gut. Aber ich glaube, da kann er noch was rausholen.
Ich glaube auch, auf jeden Fall. Also da kann er noch viel rausholen und ja, auch mal bei den Grand Slams halt ein bisschen konstanter und da ein Ausrufezeichen setzen. Ich bin gespannt.
Ja, bringt schon sehr, sehr viel mit, muss man sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, kommen wir zum nächsten Turnier in Adelaide.
Mhm.
Das hat auch ein Tscheche gewonnen, Tomáš Machač.
Ja,
die Tschechen. Der mit den kurzen Hosen.
Der mit den sehr kurzen Hosen und mit den muskulösen Beinen.
Ja.
Was der für Beine hat, unfassbar.
Hat gewonnen im Finale gegen Hugo Humbert, der schon häufig in Adelaide gut gespielt hat. Ich weiß noch, als ich 2020 bei den Australian Open war, kam er auch als Sieger, glaube ich, von Adelaide direkt dahin zum Australian Open. Also er spielt ja immer gut.
Mhm.
Haben wir auch gesehen, ne? Super schneller Belag.
Also es sah im Fernsehen so aus, als ob das ein schneller Belag ist. Es ist immer schwer zu sagen, hängt ja ein bisschen auch von der Kameraperspektive dann ab. Humbert ist total unangenehmer Gegner, weil er halt so glatte Schläge hat. Einen starken Aufschlag, Linkshänder und mit der Vorhand halt reintrischt und jetzt auch nicht gerade viel variiert, aber wenn er, glaube ich, trifft, ist der halt schwer zu stoppen.
Und was hältst du von Machač?
Ein unfassbarer Athlet. Ich meine, wie sie alle da sind, aber eben für mich eine der besten Rückhände, die es auf der Tour gibt. Diese beidhändige Rückhand, die er da eben Spagat eigentlich schon fast spielen kann. Überraschend für mich. Ich glaube, er war letztes Jahr auch ein bisschen verletzt. Wir haben wenig von ihm gesehen.
Kämpft auch oft mit Krämpfen.
Ja, das stimmt.
Viele Matches schon aufgeben müssen wegen Krämpfen. Und hab mal ein Match gesehen, der hatte sich, ich glaube, das war sogar letztes Jahr beim United Cup, da hat er sich dann total aufgeregt, mit seiner Box geschimpft, weil er wieder Krämpfe bekommen hat. So, war so ein bisschen hilflos. Und damit hat er auch ordentlich, struggelt er ordentlich.
Ja, finde ich total überraschend, dass er das Turnier gewonnen hat. Er hat auch gute Leute geschlagen. Das Match gegen Tommy Paul hab ich gesehen, wo er den ersten Satz verloren hat und dann in zweiten und dritten deutlich gewonnen hat und stark gespielt hat. Also für die Tschechen ist es natürlich irgendwo ein geiler Start ins Jahr. Kann man nicht anders sagen.
Für ganzen Ostblock.
Richtig.
Hier, Russland, hier Medvedev hat gewonnen, Kasachstan, ja. Bublik
in Hongkong.
Hongkong. Also, ja. Die machen was richtig. Vielleicht noch ein Satz zu Maradj. Er erinnert mich von seiner Athletik und wie er sich auf dem Platz bewegt, ständig Spagat und am Rumrutschen und sieht so sehr, sehr aufwendig aus und total, ja, du guckst dir an, denkst dir so, Alter, krass, was der da macht, ja. Bisschen wie Dimitrov. Mhm. Dimitrov auch, den siehst du auch ständig im Spagat und am Rumrutschen und die Bälle ausgraben. Aber dann habe ich manchmal so das Gefühl, das ist nicht so effizient. Mhm. Das führt nicht so, also es ist nicht, dass die dadurch irgendwie ja, mehr Punkte gewinnen. Dann gibt es ja Spieler wie, keine Ahnung, Medvedev oder Mencik, bei denen sieht das alles ganz ruhig aus, ja, die gewinnen auch ihre Punkte. Das sieht alles sehr, sehr spektakulär aus bei denen, wie die sich bewegen.
Ja, auf jeden Fall, so Dimitrov ja auch, wo man sagt, so, das ist eigentlich Wahnsinn, dass so ein Spieler nie einen ganz, ganz großen Titel gewonnen hat. Also ich rede jetzt hier von einem Grand Slam. Und bei Maradj, ja, es ist auf jeden Fall, ich finde, seine Schwachstelle ist seine Vorhand. Ja. Und klar, der war jetzt verletzt, hat auch körperliche Probleme, wie du sagst, mit den Krämpfen. Da muss halt alles zusammenkommen, dass du da wirklich in den Top 10 mitspielen kannst. Da musst du wirklich alles zusammenkommen. Und bei ihm bin ich mal gespannt. Also, weil es ist halt ein Spieler, der Maradj, der, wo ich jetzt sage, es ähnelt sich sehr sein Spielstil mit dem von beispielsweise von einem Tommy Paul, von einem Jensen Brooksby oder so. Von der Grundlinie solide, alles ist sehr solide und es ist irgendwie für mich alles 50-50, die Matches, die er spielt und gewinnt. Und er kann, bei den Australian Open könnte er auch gegen einen erste Runde rausfliegen.
Ja, ich habe bei ihm das Gefühl, da ist noch so viel drin, also der könnte noch richtig, richtig gut werden, von seiner Athletik her und allem von seinen technischen Möglichkeiten. Aber man kann ja nicht in den Kopf reingucken. Ich habe manchmal das Gefühl, der ist im Kopf nicht so ganz der Stärkste. Mhm. Aber vielleicht entwickelt er das noch, diese mentale Stärke. Aber ich glaube, irgendwie in dem steckt noch mehr drin. Also ich finde den schon richtig stark, muss ich sagen.
Ja.
Ja.
Glaubst du, man hat das ja, für mich war das früher Mehrwert, ich nehme es mal direkt vorweg, dass man mit einem Titel zu einem großen Turnier fährt. Ist das aktuell, ist es was wert? Oder sagst du, boah, heutzutage bedeutet das wenig?
Ja, das wollte ich dich auch fragen. Und zwar haben wir jetzt ja 4 Turniersieger.
Ja.
Letzte Woche Bublik und Medvedev, die jetzt eine Woche Pause hatten. Und eben Maradj und Mencik, die ohne Pause direkt in Australian Open fliegen. Ja, und jetzt beantworte ich erstmal deine Frage. Also ich glaube, es gibt dir natürlich schon mal ein super Selbstbewusstsein, wenn du dann zu einem großen Turnier fährst und hast dann, das sind glaube ich 5 Matches bei den kleinen Turnieren, oder wenn du gesetzt bist, 4 Matches.
Ja.
Kommst du natürlich schon mit einem großen Selbstbewusstsein dahin und bist vielleicht auch in so einem Rhythmus drin, dass du direkt weiterspielen kannst. Wenn du erste Runde verlierst und hast dann wieder eine Woche Pause, hast du auch viel Zeit nachzudenken und machst dir vielleicht viele Gedanken, ist vielleicht manchmal nicht ganz so gut. Aber natürlich ist auch der Faktor, den man nicht unterschätzen darf, ist einfach dann die Müdigkeit. Ja, wenn das dann nur ein Turnier steckt dir dann in den Knochen, und dann hast du nochmal 2 Wochen Grand Slam vor dir, kann für viele natürlich auch der Genickbruch sein. Wenn du natürlich Nadal bist und wir gehen jetzt mal auf Sand und hast ein Vorbereitungsturnier und gewinnst da alles in seiner, wie in seiner Prime 6-1, 6-1, 6-2, 6-2 und fährst dann zu den French Open, dann bist du vielleicht ausgeruhter. Aber so ein Maradj, Mencik, die müssen ja wirklich, sind ja absolut am Limit, wenn sie so ein Turnier gewinnen.
Ja.
Also das ist ja wirklich jedes Match 50-50 und sind absolut am Limit. Die spazieren da ja nicht durch, wie so ein Djokovic oder so. Deswegen glaube ich, kann das schon auch ordentlich Spuren hinterlassen.
Ja.
Und eher zum Nachteil werden für die Australian Open. Vielleicht bist du in den ersten Runden voll da, aber dann irgendwann fehlt dir vielleicht Energie und die brauchst du
ja
bei so einem Grand Slam. Was denkst du?
Ja, irgendwie, ich habe jetzt dafür keine Statistik, aber auch aus, wenn ich das aus dem letzten Jahr vergleiche, dass wir irgendwie Masters 1000-Liga hatten, zum nächsten Turnier erste Runde raus. Ja, ich meine, es war ja letztes Jahr Miami in die Wells. Ich glaube, Rune hatte das im Finale gespielt. Wer hat das gewonnen? Ich meine sogar, das war der Mencik, ja, wo wir gesagt haben, und die waren dann beide erste Runde direkt raus, ja. Solche Dinge bleiben mir im Kopf. Ich glaube, es ist heutzutage einfach nicht mehr so viel wert, weil die Leute, die da wirklich beim Grand Slam spielen alle, die sind halt einfach irgendwie so unglaublich gut. Und da hast du jetzt nicht das Gefühl, dass die sich viele Auszeiten gönnen können, auch was so das Spielerische angeht, dass die jetzt halt nicht so auf den Punkt komplett da sind. Ich habe das Gefühl, die sind alle perfekt vorbereitet.
Ja, vielleicht so ein aktuelles Beispiel bei den Frauen. Marta Kostyuk, die hat davor die Woche in Brisbane gespielt, hat sich ins Finale gespielt, hat er gegen Sabalenka knapp verloren und hat ein super, super starkes Turnier gespielt. Also er hat Mira Andreeva geschlagen, Pegula geschlagen, Anisimova geschlagen, Putintseva geschlagen, also wirklich Top-Namen.
Ja.
und hat jetzt erste Runde gegen eine, was weiß ich, 60 stand die oder so, hat sie verloren. Ja, das war ziemlich knapp, irgendwie 6-7, 7-6, 6-7. Mhm. Aber erste Runde raus bei den Australian Open.
Ja. Das ist halt bitter.
Ja. Ja, nach so einem Erfolg bei den Brisbane, dann erste Runde raus, ist bitter.
Ja, ja.
Hat, ja, also. Gut,
zu Bublik kann man es noch vorwegnehmen, hat gewonnen heute erste Runde, kommen wir gleich zu. Bei dem hat das nicht, trifft jetzt nicht zu. Hongkong gewonnen, jetzt hier erste Runde. Aber wäre Überraschung, wenn er schon in der zweiten Runde rausgeht. Ich meine, der ist inzwischen auch ein Top-10-Spieler.
Ja, der ist Top-10. Genau. Nach dem Turnier in Hongkong hat er jetzt richtig Top-10 geknackt.
Ja.
Ja. So gehen wir aus den Vorbereitungsturnieren, gehen wir dann direkt zu den Australian Open.
Ja, genau. Also wir haben schon gesagt, die erste Runde ist ja schon, hat ja schon angebrochen. Und wir können ja mal so ein bisschen das Tableau durchgehen und mal unsere Einschätzung abgeben. Wir hatten ja auch in der Nacht schon unseren Deutschen, Sascha Zverev.
Wollen wir einfach mal mit Section 1 beginnen. Wir haben das ja immer aufgeteilt in, obwohl das nicht insgesamt 8 Sections, die ich hier habe. Ja, fangen wir doch mal mit der ersten an.
Gerne.
Hier ist Alcaraz ganz oben.
Ja.
In der Section der zweitbestgesetzte ist Davidovic Fokina unten. Mhm. Das heißt, es wäre dann eine vierte Runde, frühestens, dass die beiden aufeinandertreffen. Dann haben wir hier noch in dieser Section Hanfmann, der auch schon die erste Runde gewonnen hat, gegen den Amerikaner Zweider.
Ja.
Und vielleicht wäre es hier eine Überraschung. Korda hat nämlich erste Runde direkt verloren gegen den Amerikaner Zeng, gegen seinen Landsmann. In 4 Sätzen ist für mich auch eine Überraschung. Korda, vielleicht einfach mal 1-2 Sätze dazu. Man sagt ja auch immer, ne, in dem steckt so viel drin, technisch perfekt, müsste eigentlich irgendwie zu mehr in Schande sein, aber so richtig, ist auch immer viel verletzt, aber so richtig zündet es noch nicht. Schon wieder erste Runde raus.
Hat auf jeden Fall im Handgelenk ja auch Probleme gehabt letztes Jahr, ist da lange raus, aber man kann ja nicht in den Kopf reinblicken, aber wenn man von außen guckt, mir fehlt so ein bisschen dieses bei ihm so dieser, wie sag ich mal, so dieser hundertprozentige Wille auf dem Platz, weißt du, was ich meine?
Der wirkt so ein bisschen so gechillt
immer. Ja, so ein bisschen, auch so irgendwie so ein bisschen, so ein Ticken negativ, immer so ein bisschen in sich gekehrt. Ja. Ist auch vielleicht der Typ so, ja.
Ja, der wird wahrscheinlich nicht der Typ sein, der jetzt da genau. Platz rennt und
würde ihm vielleicht auch mal gut tun, wenn das mal ein bisschen mehr probiert, aber ja, Überraschung hat aber auch gegen Kokkinakis in Adelaide verloren, erste Runde, wo man sagt, okay, Kokkinakis ist auch lang verletzt, gutes Spiel, aber auch da nicht, finde ich, nicht überzeugt. Also ist für mich jetzt auch keiner, wo ich sage, ich meine, Korda ist ein Name, wo man sagt, okay, der kann immer weit kommen, aber ist jetzt für mich jetzt auch keine Überraschung, dass er erste Runde rausfliegt. Ja. Ich denke, das geht schon so in Ordnung. Den Gegner kannte ich jetzt nicht. Also habe ich noch nicht viel von ihm gesehen, ehrlich gesagt.
Nee, ich auch nicht. Qualifikant.
Ja. Und klar, ist natürlich hart, wenn du gegen den Qualifikanten spielst. Der hat vorher schon 3 Matches. Da könnte er Selbstvertrauen. Der hat, glaube ich, so nach dem Ding, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ja,
ja, du siehst ja hier gerade hinter uns läuft, kannst du da nicht sehen, du kannst sehen, Alcaraz gegen Walton, ein Australier.
Ja.
Wie steht's da?
Hat den ersten Satz gewonnen, Alcaraz mit 6-3 und führt stand jetzt, also steht 1 beider. Ja, ich würde mich jetzt wundern, wenn der Alcaraz, muss man ehrlicherweise sagen, ich glaube, alle gehen davon aus, dass er zumindest mal ins Halbfinale kommt. Alles andere wäre für mich eine Überraschung. Ja, schön ist für mich Hanfmann. Erste Runde gewonnen. Steht ja aktuell so um knapp 100 in der Weltrangliste.
Ja, ganz wichtiger Sieg.
Ist ein wichtiger Sieg, ja. Und ja, gut, ich sag mal, vielleicht auch ein glückliches Los, das erste Runde gegen Zweider spielt. Der steht jetzt 150 in der Weltrangliste. Also hätte man auch auf jeden Fall schlimmer erwischen können.
Wen ich hier noch ganz interessant finde, ist der Norweger, der Butkov Kjær.
Ja, junger Spieler.
Ja, 2006er Jahrgang.
Das ist verrückt.
Hat sich durch die Quali gespielt, einer der wenigen Jungen, der sich da durch die Quali gespielt hat, der war ja auch bei den Next-Gen-Finals.
Ja, ja.
Der spielt schon gut. Ich habe ein bisschen was von dem gesehen.
Ja.
Bin mal gespannt, der spielt erste Runde gegen Riley Opelka. Ist natürlich ein super undankbares Los, weil da wirst du keinen Ballwechsel haben. Schwer für so einen jungen Spieler.
Ja.
Aber da hat sich wieder einer reingespielt.
Ja.
Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, und gehen wir jetzt mal davon aus, ein interessantes Match könnte werden, wenn es soweit kommt, Tommy Paul gegen Davidovic Fokina in der dritten Runde.
Ja, das ist finde ich, ein Match, wo man sagen kann, das sollte sich jeder Nachwuchsspieler mal angucken. Das sind zwei geile Grundlinienspieler, beide mit einer super sauberen Technik und allem drum und dran. Da wird es einfach, ja, vielleicht auch einfach bei denen darum gehen, nicht wer den anderen wegschießt, sondern wer einfach den besseren Matchplan hat vielleicht, ja.
Und glaubst du, Alcaraz setzt sich in dieser Section durch?
Ja, 100%.
Okay.
Da, ich sag, der kommt Halbfinale.
Okay. Ja. Gehen wir direkt in Section 2. Hier haben wir Demi Nauer, der Bestgesetzte, an 6 gesetzt. Und Bublik ist ebenfalls in der Section an 10 gesetzt. Wir können es ja schon mal vorwegnehmen. Hier wurden schon viele Matches gespielt in dieser Section. Ja. Fast alle, bis auf 2. Bublik hat gewonnen, hast du gesagt?
Richtig.
Gegen Brooksby, da habe ich auch eben gerade ein bisschen was gesehen, so 1,5 Sätze.
Mhm.
Ja, also er spielt einfach nach wie vor seinen Stiefel runter, also dieses ganz Extreme, spielt dann den zweiten Aufschlag als den ersten.
Es ist sein Spiel und damit hat er so Erfolg, dass er einfach kompromisslos spielt. Der geht nicht auf Ballwechsel, der spielt einfach, und das finde ich ist auch schön zu sehen, ein Spieler, der einfach was anderes macht, dass er sagt, er nimmt das Spiel in die Hand, das ist jetzt keiner, der nur reagiert und er geht eigentlich volles Risiko kompromisslos. Also wenn er einen Stopp spielt, spielt er einen Stopp. Wenn er Rückhand Longline auf Winner geht, geht er auf Winner.
Ja, hast du perfekt
Aufschlag,
zusammengefasst, ja.
Wenn der zweiten Aufschlag spielt und geht, sagt, er braucht den Punkt, macht er einfach einen ersten Aufschlag draus. Ja. Also er geht einfach volles Risiko und damit hat er Erfolg. Und das ist sein Spiel. Das ist einfach sein Spiel. Damit wird er erfolgreich haben. Und das ist der unangenehmste Gegner. Du kriegst keinen Rhythmus und du weißt nicht, was passiert. Kann natürlich auch Matches geben, da läuft dem gar nichts zusammen. Aber jetzt so seit letztes Jahr März, wo er schon gesagt hat, da hat er schon überlegt, seine Karriere zu beenden, läuft es einfach. Ja.
Ja, unglaublich. Also ich habe das eben auch gesehen, du hast es eben gerade perfekt zusammengefasst. So ist sein Spiel.
Ja.
Irgendwann wird der Tag kommen, da wird er wahrscheinlich mal wieder eine Strähne haben. Da klappt es dann halt eben nicht so gut und dann hagelt Niederlagen. Aber jetzt hält diese Strähne ganz schön lange an. Jetzt fast schon ein Jahr, du sagst es. Das ist wahrscheinlich das Jahr seines Lebens und der Höhepunkt seiner Karriere.
Ja.
Und der schwebt oder der reitet diese Welle und geht da echt ganz locker durch, muss man sagen.
Ja,
dann lief auch schon Fustjovic gegen Ugo Carabelli, ein Argentinier. Fustjovic auch, ne, Wahnsinn, immer noch dabei.
Ja, ist auch mal, glaube ich, aus den Top 100 rausgefallen und hat wieder zurückgekämpft. Ist ja wirklich eine Maschine, der Typ. Auch schön zu gucken, aber er kommt halt auch extrem über den Kampf, muss man ehrlicherweise sagen. Er hat jetzt keinen, finde ich, keinen krassen Gewinnschlag, jetzt wenn man sagt, damit kann er das Spiel dominieren, aber
aber ich finde, das sind so geile Spieler, du hast ja eben auch schon gesagt, Davidovic, Vukina, Tommy Paul, das sind so Spieler, ich glaube, von denen kann man sich viel abgucken,
weil
die spielen halt solides Tennis,
ist für
was man nachmachen kann oder was von dem man sich etwas abschauen kann. Bublik zu kopieren ist vielleicht nicht
unbedingt
für junge Spieler die erste Wahl, würde ich jetzt mal sagen.
Genau, und du kannst auch, finde ich, immer schwer Alcaraz kopieren oder so. Da würde ich sagen, lass die Finger davon oder Roger kopieren. Das haben die meisten sind dran gescheitert. Mhm. Ja, aber du kannst dir halt viel von Davidovic Fokina, von Tommy Paul abgucken, ist wie die einen Ballwechsel spielen. Also, weil das jetzt nicht so extrem spektakulär ist. Die gewinnen nicht den Punkt, weil sie die Vorhand mit 160 in die Ecke strahlen, sondern weil sie das irgendwie anders rausspielen, mit einem anderen Spieleröffnung, vielleicht mit einer anderen Return-Position oder weil sie mehr Winkel spielen. Und das ist, finde ich, interessant zu gucken, wie die beiden sich knacken, weil die wissen beide, was auf sie zukommt. Das sind beide von der Grundlinie, wenn sie gegeneinander spielen, Tommy Paul und Davidovic Fokina, sind beide von der Grundlinie bärenstark, haben beide keinen brutalen Aufschlag. Klar, das ist auf dem Niveau ein sehr guter Aufschlag, aber jetzt nicht wie ein Riley Opelka oder so, ja. Und da geht es halt darum, wie knacken die sich gegenseitig? Also wer schafft da irgendwie einen Weg zu finden? Und das ist interessant.
Ja, dann vielleicht hier noch, da haben wir schon die erste große Überraschung. Coboli, der Italiener, 20 gesetzt, hat gegen den Qualifikanten Ferry, einen Briten, in 3 Sätzen glatt verloren, 7-6, 6-4, 6-1.
Ja.
Für mich schon eine brutale Überraschung, ja, weil Coboli siehst du auch viel trainieren mit Sinner, mit Alcaraz, also er ist irgendwie schon so mit denen unterwegs und wird von denen akzeptiert, sag ich mal. Das heißt, die trainieren ja nicht mit dem, wenn sie nicht auch davon überzeugt werden, dass es ein Topspieler ist. Und dann erste Runde rausfliegen, ist schon, finde ich, eine Überraschung.
Ich hatte mir gedacht, dass es ein Spieler wäre, wo man, wenn wir mal später vielleicht unsere Kategorien noch, das ist der Spieler, von dem ich sage, das wird für mich eine kleine Überraschung, dass er weit kommt.
Zum Glück hast du es nicht gesagt.
Glück habe ich nicht gesagt, weil er hat letztes Jahr den Davis Cup am Ende des Jahres eigentlich alleine gewonnen.
Mhm.
Was heißt alleine gewonnen? Aber er hat mit Berrettini, er hat sau wichtige Spiele gewonnen. Und das hatte mich so ein bisschen daran erinnert, wie Sinner, der hat das ja auch diesen Davis Cup gewonnen, dass ihn das total beflügelt. Ich finde, er hat beim United Cup auch eigentlich gut gespielt, Coboli. Und dass er jetzt erste Runde so glatt verliert, ist für mich wirklich, also für die Matches, die bisher gelaufen sind, die größte Überraschung.
Ja.
Also eine Riesenüberraschung, dass er so deutlich verliert. Damit hätte ich niemals gerechnet. Ich hätte meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass er diese Runde gewinnt.
Ja, dann Demi Nauer, der wurde schon auf dem Encore Interview wurde er schon gefragt von einem australischen Journalisten, dass er eine ziemlich harte Auslosung hat. Also eigentlich hätte er erste Runde gegen Berrettini gespielt, der hat aber wegen Verletzung zurückgezogen. Ja. Gespielt er gegen Mackenzie McDonald. Okay, das ist noch, noch
muss man sagen, besser als Berrettini
vielleicht. Besser als Berrettini, ja. Dann wartet Tiafoe und dann Bublik, wenn die sich natürlich alle durchsetzen.
Ja.
Und ja, er hat eigentlich ganz cool reagiert und hat so sinngemäß gesagt, wenn es einfach wäre, dann würde ja jeder packen. Also ist schon in Ordnung, dass es eine schwere Auslosung ist. So. War so eine kleine Kampfansage. Für mich könnte es auf ein ganz interessantes Duell hinauslaufen. Bublik gegen Deminauer, weil es so unterschiedliche Spielertypen sind. Wenn ich jetzt entscheiden müsste, wer sich in dieser Section durchsetzt, wenn wir jetzt mal die Namen nehmen mit Tiafoe, Deminauer, Bublik, dann würde ich sagen, Deminauer setzt sich dadurch.
Okay, da gehe ich dagegen und sage Bublik.
Okay.
Ja, ich finde, mich hat, ich meine, Deminauer hätte auch beim United Cup mitgespielt, war das?
Ja.
Also auf jeden Fall habe ich ein Match gesehen, hat mich bisher noch nicht überzeugt. Ich glaube, in der aktuellen Form ist Bublik, wenn er das abrufen kann, wird er sich da durchsetzen, glaube ich.
Ja, Deminauer, der ja wohl auch seinen Fitnesstrainer gewechselt hat, jetzt ein bisschen mehr Krafttraining gemacht hat und es auch im Interview gesagt hat, dass er da ein bisschen braucht, nur um sich dran zu gewöhnen. Mhm. Aber
wir werden es sehen.
Werden sehen. Ja. Section 3, das ist die Section von unserem Zverev, hier an 3 gesetzt.
Ja.
Der nächstbestgesetzte Spieler ist Rublev in der Section. Ja, heute Morgen lief ja schon Zverev gegen Diallo, den Kanadier. Ich habe gedacht, das könnte eine ziemlich gefährliche Runde werden, weil der Diallo eben auch so ein Nachwuchsspieler ist oder der jetzt so ein relativ neu auf der Tour ist und einen riesen Aufschlag hat und vielleicht, wenn der trifft, dann auch mal zum Verhängnis werden könnte. Hat auch den ersten Satz gewonnen gegen Zverev.
Ja.
Dann war es so eine deutliche Geschichte für Zverev. 6-1, 6-4, 6-2. Hat sich dann easy durchgesetzt.
Ja.
Ich habe leider keinen Ballwechsel gesehen.
Ja, lief er mitten in der Nacht. Ich habe ein paar Highlights gesehen. Kann ich jetzt auch zum Match nicht viel sagen. Aber er hatte nach dem Match gesagt, der Zverev, dass er so sinngemäß nach dem ersten Satz gedacht hat, es kann nicht schlimmer werden. Passt zu Zverev. Danach wurde es deutlich besser. Er hat seine Vorhand getroffen. Seine Returns waren besser. Und hat insgesamt aggressiver gespielt. Er sagte auch sinngemäß, so muss er spielen. Er weiß es und er braucht keine 58 Experten oder 80 Millionen Deutsche, die ihm das so sagen.
Ja, das ist ganz schön, Interview ist ganz schön unausgeglichen, will ich es mal sagen.
Also, ja, ich sag mal so.
Er schießt ganz schön.
Ich glaube, wenn selbst versetzt du dich in die Lage jetzt bei mir, dass mir jemand ständig sagt, ja, vielleicht ist deine Rückhand nicht so gut wie deine Vorhand, weißt du? Und du musst es ständig beantworten und ständig da Rede stellen, kann schon sein, dass es nervt, aber es scheint ja ihm auch, haben wir schon häufig darüber gesprochen, immer das gleiche Thema zu verfolgen, diese aggressive Spielweise. Und ja, er hat das Match gewonnen, Diallo ist ein schwieriger Gegner, gegen den muss er aber gewinnen. Wir reden hier von Zverev, ein Top-3-Spieler.
Ja.
Gibt es keine Ausrede, das zu verlieren, wenn du sagst, du möchtest einen Grand Slam gewinnen. Und es ist ja wieder das alte Thema, das Problem mit der Aggressivität beim Spiel. Und ich bin gespannt, wie weit Zverev kommt.
Ja, die nächste Runde wird spannend für mich. Er spielt entweder gegen Popperin oder gegen Müller. Beide, glaube ich, haben ihn schon geschlagen im letzten Jahr. Und das sind so Spieler, ich glaube, die rechnen sich auch eine Chance aus gegen ihn. Klar, in einem Best of Five ist es immer was anderes.
Ja.
Aber ich glaube, die nächste Runde ist nicht einfach auf jeden Fall.
Popperin, oder?
Müller.
Ja, Müller, der Franzose. Ja, ich glaube aber, beide können ihn nur schlagen, wenn sie in einer absoluten, vielleicht sogar über ihrer Leistungsgrenze, in Anführungsstrichen, wenn sie die mal verschieben, nach oben hin schlagen können. Popperin ist für mich einer, der kann saugefährlich sein, aber auch wirklich nur, wenn alles zusammenläuft. Und ansonsten, da sehe ich da eigentlich aktuell den Zverev vorne. Für mich immer die Frage, wann kommt jemand, der sein konstantes Grundlinienspiel ihm nicht wehtut und es schafft, ihn auszuspielen von der Grundlinie.
Das könnte dann vielleicht in der dritten Runde Norrie sein.
Ja.
Aber ich glaube, der spielt nicht aggressiv genug.
Ja,
also ich glaube, es muss einer sein, der den Rhythmus so kaputt macht und ihn vom Platz so ein bisschen schießt.
Und Norrie ist gerade im fünften. Führt er mit Break vor, aber kann auch sein, dass er schon voll stürzt.
Ja. Okay. Ja, dann in der unteren Hälfte von dieser Section haben wir ja Rublev und Cirundolo. Mhm. Also ich sag mal, Cirolo hat, glaube ich, Ende letzten Jahres nicht mehr so stark gespielt. Ich habe wenig von ihm gehört. Eigentlich ist ein Spieler, wenn ich den sehe, der hat ja auch oft gegen Zverev schon gewonnen.
Ja.
Finde ihn unglaublich gut.
Mhm.
Aber irgendwas, manchmal kriegt er auch nicht so ganz zusammen.
Ja.
Trotzdem glaube ich, dass der da auch weit gehen kann.
Mhm.
Also ich glaube, dass der sich da durchsetzen wird in dieser unten und dann in der vierten Runde gegen Zverev spielt. Und
ja,
das ist ein sehr unangenehmer Gegner von Zverev.
Ja, ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche im Podcast gedacht habe, dass ich gesagt habe, oder ob ich es dir gesagt habe, ich habe das Gefühl, dass Zverev weit kommt.
Ja.
Jetzt aber irgendwie, wenn ich wieder nach dem Interview höre, er hat mal Aggressivität gefehlt, ich habe ein paar Highlights gesehen. Er kann, der Zverev kann in der zweiten Woche von Grand Slam für mich gegen jeden stürzen, der einfach beispielsweise gegen den Rublev, kommt er natürlich jetzt schon gegen den, aber der kann gegen jeden stürzen, der es schafft, ihn auszuspielen. Der das irgendwie hinkriegt, das auszuhalten, von der Grundlinie gegen ihn zu spielen. Kann er gegen jeden stürzen.
Also ich finde, jede Runde ist hier schwer, muss ich echt sagen. Also ich glaube, jetzt echt kein leichtes Los, aber vielleicht ist es gut für ihn, dass er dann hellwach ist und es nicht auf die leichte Schulter nimmt. Vielleicht auch ein interessantes Match hier, Alexander Blocks, der als Lucky Loser reingekommen ist, gegen Faria, ein Qualifikant aus Portugal, hat sich Faria durchgesetzt. Ich habe den mal spielen sehen, der spielt ziemlich geil.
Ja, ja.
Jetzt gegen Analdi oder Rublev in der nächsten Runde, auch interessant. Also Rublev, da bin ich mal gespannt, wie der ins Jahr startet, wie der spielt.
Ja, also.
Weil er hat sich ja vorgenommen, viel in seinem Spiel zu ändern, ist ja immer noch mit Safin unterwegs.
Muss ich mal lachen, wenn ich Safin sehe.
Ja, geiler Typ.
Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich würde jetzt, ehrlich gesagt, ich würde mich wundern, wenn der weiterkommt als Viertelfinale. Rublev.
Okay, Section 4 mit dem topgesetzten Oja Aliassim und dann Daniel Medvedev, der wieder einen ordentlichen Sprung in der Weltrangliste gemacht hat, der jetzt wieder Platz, zumindest seine 11 gesetzt. Ich denke mal, er wird dann auch Weltrangliste 11 sein. Ja, fangen wir mal oben an. Medvedev gegen den Holländer De Jong. Glaube ich, Medvedev hat viel an seinem Spiel gearbeitet mit seinem neuen Trainer Johansson, spielt deutlich aggressiver. Und ich glaube, wird jetzt keine große Hürde für ihn. Ich denke mal, er setzt sich da durch. Der nächste, der dann auf ihn warten könnte, bei dem ich sage, das könnte eine schwere Match sein, ist Rinderknecht. Wenn der gut serviert, ist das ein ekelhafter Gegner. Das könnte in der dritten Runde der Fall sein. In der unteren Hälfte haben wir neben Oja Aliassim Leana Thien, der auch letztes Jahr bei den Australiern schon gut gewonnen hat. Der hat ja gegen Medvedev gewonnen. Das sind für mich so die vier Spieler, die hier in der sich durchsetzen werden. Und ganz gespannt bin ich auf ein mögliches Match zwischen Medvedev und Oja Aliassim.
Ja, ich glaube, dass es nicht so weit kommt. Ich glaube, dass der Leana Thien Dings schlägt.
Echt?
Oja Aliassim? Oja Aliassim. Und dass er gegen Medvedev sozusagen
ein Rematch hat.
Ein Rematch hat. Das glaube ich.
Okay, ansonsten ist jetzt für mich nichts super Spannendes dabei in dieser Section. Deswegen gehen wir mal direkt weiter in Section 5. Da haben wir Musetti an 5 gesetzt und Taylor Fritz an 9 gesetzt, oben und unten. Musetti, der erste Runde gegen den Belgier Collignon spielt, der schon im Vorbereitungsturnier, war das United Cup, was der gespielt hat?
Nee, das war, ich meine, Hongkong.
Hongkong,
nicht sicher.
Gut gespielt, guter Spieler.
Ja.
Kein leichtes Los für Musetti.
Kein leichtes Los, auf jeden Fall kein leichtes Los.
Aber es gibt
viele. Er hat Dimitrov geschlagen, Collignon, er hat gut gespielt, muss ich sagen.
Aber es gibt viele Experten, die sagen, Musetti ist der Spieler hinter Sinne Alcaraz und der mindestens genauso spielt, wenn nicht sogar spielerisch besser ist und das nicht mehr lange dauert, bis er da vorne dabei ist. Da bin ich mal gespannt.
Ja, ich glaube, die Breakthrough-Season war letztes Jahr von Musetti so wirklich, wo man sagt, krass, der kann da ganz, ganz oben mitspielen. Ist, glaube ich, jetzt muss er das dieses Jahr bestätigen. Sein Trainer meinte ja mal letztes Jahr irgendwann, ich kann das jetzt zeitlich nicht mehr genau sagen, dass das der beste Musetti noch kommt. Ich bin gespannt. Ich bin absoluter Fan von seinem Spiel. Können sich vielleicht viele mit einer einhändigen Rückhand auch ein bisschen mit identifizieren, weil er schön variiert mit Slice, mit durchgezogenen Bällen, mit hohen Bällen mal mit der Vorhand. Also er spielt sehr, sehr variabel. Und ich bin wirklich gespannt, wie er diese Saison spielt, gerade speziell bei den Australian Open.
Dann haben wir einen absoluten Banger in der ersten Runde. Dimitrov gegen Machac.
Ja.
Du hast ja gerade gesagt, ich habe ja gesagt, Machac erinnert mich so an Dimitrov von der Bewegung her und das Spiel gegeneinander ist wahrscheinlich ein super actionreiches Spiel. Bin ich sehr gespannt.
Kann ich gar nicht sagen, wer da gewinnt. Also ich meine, Dimitrov muss man auch in Schutz nehmen. Er hatte ja letztes Jahr diese schwere Verletzung nach Wimbledon, weil, glaube ich, der Brustmuskulatur abgerissen hat. Ja.
Und hat auch, glaube ich, davor aber auch kein Grand Slam durchgespielt. Hat immer verletzungsbedingt aufgegeben.
Und jetzt spielst du gegen jemanden, der ein Turnier gewonnen hat. Also ist wirklich eine ganz schwere erste Runde. Ich kann das, ist für mich ein 50-50-Spiel. Ich kann es nicht sagen, wer das gewinnt.
Das könnte auch ein Achtelfinale sein.
Ja.
Und der Gewinner kommt dann höchstwahrscheinlich gegen Tsitsipas, wenn sich Tsitsipas gegen den Japaner Mochizuki durchsetzt, aber auch eine krasse zweite Runde.
Ja, Tsitsipas ist, also muss er einfach mal wieder beweisen, dass er da eine Bank ist. Der ist für mich jetzt, Stand jetzt und das, was er letztes Jahr gezeigt hat, der kann auch gegen Spieler außerhalb der Top 50 verlieren und das kann er auch gegen den Japaner, hast du gesagt? Ja, genau, kann er auch da erste Runde schon fallen. Ich finde, man hat beim United Cup habe ich starke Spiele gesehen, aber auch wieder schwache Phasen von ihm. Und um beim Grand Slam weit zu kommen, brauchst du nur starke Phasen. Und da bin ich mal gespannt, wie weit er kommt. Ich sage bei ihm, er kann jede Runde fallen.
Ja, dann in der unteren Hälfte davon haben wir auch unseren deutschen Jan-Lennard Struff, der erste Runde gegen Kopriva spielt, den Tschechen. Glaube ich, auch eine ganz, ganz ungewöhnliche Technik.
Ich meine, Kopriva hätten wir vor 2 Jahren in Koblenz gesehen.
Ah, okay.
Ja, bei dem Challenger. Und ja, krass, dass der jetzt einfach nicht in Koblenz spielt. Das ist ja, geht ja nächste Woche los oder in 2 Wochen, sondern bei den Australian Open steht. Also der hat auch einen Sprung nach vorne gemacht.
Trotzdem denke ich mal, ein dankbares Los für einen Struff erste Runde. Also kann deutlich, deutlich härter kommen als Ungesetzter.
Genau, ist jemand, den er schlagen kann. Ich weiß gar nicht, was aktuell das Ranking vom Struff ist. Ich glaube 80 oder so, 85 kann das sein. Und vom Kompriva weiß ich es nicht, auch glaube ich 90, 95.
Mhm. Ja, ich kann es dir gerade auch nicht so genau sagen.
Ja, auf jeden Fall eine erste Runde, wo man jetzt mal sagen muss, das sollte Struff, ja, was heißt, er sollte es gewinnen, aber es ist eine gute erste Runde für den Grand Slam.
Hätte deutlich härter kommen
können. Hätte auch gegen Dimitrov erste Runde spielen können, ja.
Dann haben wir unten noch Lehetschka, Wawrinka und Fritz in der unteren Hälfte. Also ich glaube, diese ganze Section ist für mich Stand jetzt die stärkste Section.
Von den Namen her auf jeden Fall. Gegen Wawrinka willst du auch nicht spielen, weil der hat in Anführungsstrichen nichts mehr zu verlieren. Das ist sein letztes Jahr auf der Tour. Der kann auch da für mich, ja, bis auf ein paar Spieler eigentlich, wenn der einen guten Tag hat, alles schlagen. Und Lehetschka auch. Also es ist wirklich eine schwierige
schwierige Section.
Schwierige Section. Ich sehe gerade, Norrie hat gewonnen.
Okay.
Also vielleicht kommt das dann, das, was du gesagt hast. Ja.
Ja, wenn wir tippen müssten, oder wir tippen einfach mal, wer glaubt, du setzt sich in dieser Section durch? Ich sage Musetti.
Ich auch.
Okay.
Ja. Also muss einfach davon ausgehen, ist immer schwer am Anfang des Jahres was zu sagen, aber wir gehen mal davon aus, wenn er seine Form abrufen kann vom letzten Jahr, sehe ich da auf jeden Fall Musetti und glaube, dass er das macht. Ja.
Ja, gehen wir in Section 6. Dort haben wir Novak Djokovic und 4 gesetzt, ganz unten. Und Jakob Menjik ist der zweitbestgesetzte Spieler dieser Section. Dabei sind auch noch Kriegspo Nakashima als Gesetzte. Und vielleicht so Überraschungsspieler, ein junger Spanier, Jodar.
Ja.
Der hat auch bei den Next Gen Finals gespielt.
Auch ein Spieler, von die Spanier wieder einen krassen Nachwuchsspieler haben.
Hat sich durch die Quali gespielt, das ist auch immer schon mit dem Norweger, beides 2006er Jahrgänge, die sich die Quali gespielt haben. Das ist schon ein krasser, krasser Schritt. Das ist echt schon wichtig für die. Ja, fangen wir mit Menjik an, gegen Carreño Busta. Carreño Busta, der auf Hardcourt immer gut spielt. Vor allem bei News Open hat er immer sehr gut gespielt auf Hardcourt. Aber lange, lange wenig Ausreißer gehabt nach oben.
Wäre eine Überraschung, wenn er sich da durchsetzt, sage ich ganz ehrlich. Menjik mit dem Turniersieg im Rücken. Für mich, wenn man diese ganze Section betrachtet, kann es eigentlich nur auf einen Menschen hinauslaufen, ist Djokovic gegen Menjik.
Ja, wobei ich glaube, wer auf jeden Fall in der oberen Hälfte auch noch gefährlich werden kann für Menjik, ist Hurkacz bzw. Siso Bergs. Die beiden spielen nämlich in der ersten Runde gegeneinander.
Gut, da gebe ich dir recht. Das sind zwei auch starke Spieler, die dem dann Strich durch die Rechnung machen könnten.
Bitter natürlich, dass die erste Runde gegeneinander gekommen, weil das waren auch Spieler des United Cups. Beide haben unglaublich gut gespielt.
Ja.
Erste Runde gegeneinander ist eine geile erste Runde.
Ja.
Und ich glaube, der Gewinner kann auch da weit gehen in dieser Section.
Okay. Ja, okay. Mal abgesehen davon, ich gehe mal ganz stark davon aus, wir haben von Djokovic noch nicht viel gesehen.
Ja.
Aber ich gehe davon aus, dass er hat das Turnier in Adelaide geskippt. Das hat seinen Grund gehabt. hat sich weiter vorbereitet. Es ist ein Spieler mit so einer unfassbaren Erfahrung. Er braucht nicht mehr viele Turniere, um gut zu spielen. Und er hat es bei jedem Grand Slam bewiesen. Ich glaube, er war bei jedem Grand Slam im Halbfinale. Und ich setze auch mein Geld auf Djokovic, dass er sich da durchsetzt und weit kommt bei dem Turnier.
Ich denke auch, das ist eine schöne Section für einen Djokovic.
Ja.
Ich glaube auch, dass er sich da durchsetzen wird. Aber ein paar interessante Matches sind hier auf jeden Fall dabei.
Genau.
Gehen wir in Section 7. Das ist die Section von Ben Shelton ganz oben und Casper Ruud ganz unten, an 8 und 12 gesetzt. Weitere gesetzte Spieler einfach Waschero ist an 30 gesetzt.
Ja, krass.
Ja. Mhm. Und Shapovalov. Ja, ich denke mal, Ben Shelton, keine einfache Runde mit Hugo Humbert in der ersten Runde. Zwei Linkshänder auch, selten, dass man zwei Linkshänder gegeneinander hat. Auch vom Spielertyp sehr ähnlich.
Ja.
Krasse erste Runde. Ich habe ein bisschen was von Ben Shelton gesehen. Der wirkt noch mal athletischer. Ich habe so ein Aufwärmvideo von ihm gesehen. Er ist ein Athlet, unfassbar.
Ja.
Viele setzen ja auf ihn, dass er weit kommt.
Mhm.
Ich glaube auch, dass er weit gehen kann. Glaube, ist ein ganz, ganz gefährlicher Spieler. Gerade in der Section, da sehe ich keinen, der ihn aufhalten kann.
Ja.
Also Casper Ruud, nee. Shapovalov, nee. Also ich sehe da echt keinen, der ihn aufhalten kann. Ich glaube, der geht da durch.
Okay, ja, für mich ist es eine sehr offene, es sind viele bekannte Namen dabei, die Tennis spielen können, auch jemand Neues wie Waschero. Ja, Shapovalov hast du genannt.
Ja, sind viele Ältere auch dabei, ne? Morfis, Mannarino, Cilic. Das sind aber alle Spieler, von denen ich jetzt mir nicht glauben kann, dass die jetzt nochmal hier ihren, da ist eigentlich die Zeit, sag ich mal, abgelaufen. Ich glaube jetzt nicht, dass die jetzt nochmal einen Run machen ins Halbfinale, sondern ich glaube, wenn die ein, zwei Runden gewinnen, ist stark, aber ich glaube nicht, dass die den Shelton aufhalten können.
Ich bin unentschlossen und sage, das ist eine offene, also für mich ist es eine der offensten Dinger, da kann alles passieren.
Und Waschero hat eine geile Auslosung, spielt erste Runde gegen Qualifikanten, Amerikaner Dam.
Ja, jung ist er noch, ne?
Ja, und würde dann kommen gegen den, entweder Australien, den Wildcard hat Hijikata oder Mannarino, das ist auch schlagbar.
Ja.
Eine geile Auslosung.
Ja.
Bin ich gespannt. Bin
auch, auf jeden Fall, ja.
Und ich glaube auch, Altmaier haben wir unten, der spielt erste Runde gegen Bu, der auch eine Wildcard bekommen hat, auch interessant.
Chinese?
Das ist Chinese, genau.
Ja.
Hat eine Wildcard bekommen. Krass. Dann sind unten noch Cilic, Munar, Matteo Bellucci in der ersten Runde für Casper Ruud. Also ich glaube, Daniel Altmaier hat auch eine gute Auslosung erwischt. Da ist jetzt keiner dabei, ich sage, das ist aussichtslos.
Ja.
Also ich glaube, auch gegen Casper Ruud kann man gut mitspielen. Gerade
ja, denke ich auch. Ja.
Deswegen mal gucken. Ja, gehen wir in die letzte Section, Section 8. Mhm. Hier haben wir Jannik Sinner natürlich an 2 gesetzt.
Ja.
Und Karin Khachanov ganz oben an 15 gesetzt. Dann weitere gesetzte Spieler sind Daderi, der Italiener, und Fonseca, der ja beide Vorbereitungsturniere geskippt hat wegen Rückenproblem. Jetzt aber die Australian Open spielen will. Mal gucken, wie fit er ist. Und könnte eine mögliche dritte Runde werden, von Secker gegen Sinner. Ich glaube, viele Tennisfans fiebern darauf hin, das mal zu sehen.
Ich glaube, dass es nicht dazu kommen wird. Meine Theorie ist, der von Secker hat jetzt 2 Vorbereitungsturniere nicht gespielt und ihm fehlt einfach an Erfahrung, dann bei einem Turnier direkt loszulegen und sein bestes Tennis abzurufen. Und er kann da, gegen wen spielt er erste Runde?
Der spielt erste Runde gegen Spizzeri, Amerikaner. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Ja.
Gut, klar, ist jetzt vom Namen her schlagbar auf jeden Fall, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er sich da die ersten 2 Runden schwer tut, da reinzukommen. Und
ja, Luca Nardi wäre eine mögliche 2. Runde. Ja,
die Frage ist, wie fit ist er? Klar, für mich steht außer Frage, wer sich da durchsetzen wird. Ganz klar der Sinner. Ob der Fonseca es wäre ein geiles Duell. Viele sagen ja, also ich meine, Federer hat ja auch gesagt, dass er den Fonseca einschätzt, dass er da in diese Sphären vorstoßen kann zu Sinner und Alcaraz. Ich glaube auch, aber sehe ich ihn noch nicht. Aber der Durchbruch kann ja kommen, schnell. Also vom Spielerischen her hat alles. Also das ist was, wo ich sage, kann man sich wenig abgucken, weil ich glaube nicht, dass du es hinkriegst, als junger Spieler so zu spielen wie Fonseca, weil du kannst nicht so beschleunigen. Das ist irgendwo was, was einzigartig ist, was er hat. So mit der Vorhand, mit der Rückhand.
Absolut. Ja. Top-Technik, ja. Muss ich vorhin, als wir über Magic geredet haben, an Fonseca denken. Das ist halt so eine Technik, da sage ich, ja, mit der kannst du da vorne mitspielen. Der kann den Ball so beschleunigen, kann jedes Tempo mitgehen.
Ja.
Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. wenn die jungen Spieler dann wegen Verletzung aussetzen. Ja, entweder sind die, ist halt so ein Spieler, spricht es dafür, dass der extrem verletzungsanfällig ist, oder die Vorsichtsmaßnahmen sind ganz anders geworden als früher. Früher waren die Belastungen vielleicht auch nicht so hoch, aber da hast du, vielleicht habe ich es auch nicht mehr richtig in Erinnerung, aber wenig gehört, dass Djokovic oder so dann mal irgendwelche Turniere auslässt wegen Verletzungen.
Ja.
Die haben gefühlt immer alles mitgespielt. Und jetzt sind die schon sehr vorsichtig geworden. Das haben wir auch bei Alcaraz schon immer gehabt, dass der viel ausgesetzt hat, wenn er sich nicht 100% fit gefühlt hat, aber hat dann immer performt, wenn er gespielt hat.
Ja, ich glaube, wenn du mal 2-3 Monate verletzt bist, dann brauchst du halt diese 2-3-4 Monate, um wieder reinzukommen. Auf dein Bestes, der Beste ist, ist die Saison weg. Ne?
Ja.
Also deswegen glaube ich, sind die, also ich würde auch lieber, wenn ich jetzt Coach wäre, sagen, wir machen das vorsichtig.
Ja.
Setz vielleicht mal lieber nur 10 Tage aus, bevor wir hier ein halbes, dreiviertel Jahr verlieren.
Ja, aber ich frage mich dann immer, brauchen so Spieler wie von Secker nicht einfach viele Matches? Wie Team damals. Der Team hat ja so unglaublich viele Matches gespielt. Mit der war ja die Idee dahinter, viele Matches, Erfahrungen sammeln, spielen.
Ja, vielleicht hat sich das inzwischen auch geändert, weil die Belastung einfach so extrem hoch ist. Ich finde, bei den Australian Open, ich meine, klar, man hört es ja immer wieder so durch die Blume, dass es da auch Spieler gibt, die da hinfahren, um einfach nur das Preisgeld mitzunehmen, obwohl sie eigentlich verletzt sind. Aber die Leute, die da hinfahren und wirklich sagen, bin jetzt ready. Wir haben ja ganz selten mal, ganz, ganz selten Spieler und die setzen sich auch nicht durch, die nicht fit sind, beispielsweise so ein Kotov, der bei den French Open mal weit gekommen ist, aber der ist jetzt unter ferner Liefen, der steht ist gar nicht dabei.
Ja.
Ja. Früher war das mal ein Nalbandian, wo man so sagt, so, der hat vielleicht 1-2 Kilo zu viel auf dem Rippen. Ja.
Ja.
Und es wirkt noch nicht so ganz austrainiert. Aber ich finde, jetzt sind dann nur die Leute, die da sind und spielen können, auch wirklich wollen, die sind alle unfassbar fit und die Intensität ist so unglaublich hoch geworden. Frage mich wirklich, was man da noch rausholen kann.
Ja, aber Fonseca, ich meine, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ist sehr spannend, was da passiert. Vor allem fände ich es geil, wenn dann mal eine Runde gegen Sinner wäre.
Mhm.
Wäre einfach mal ein toller Ding. Aber ich glaube, der Druck ist auch immens, der da auf dem lastet.
Ja.
Trotzdem eine sehr spannende Section, weil wir unglaublich viele junge Spieler haben. Mikkelsen, Bazzavaredi, Petsi Perikatis, auch erst 2003er Jahrgang ist das, ne? Das ist auch ein junger Spieler.
Ja.
Man denkt immer, der wäre schon alt, aber der ist super jung. Daderi ist jung, Fonseca ist jung, Lucanadi ist jung, Pritzmic ist da noch drin.
Ja.
Also eine unglaublich junge Section.
Und wenn du dann die andere nimmst mit Cilic und Shapovalov, ist auch kein junger Spieler mehr. Ja, erst.
Also das ist so die junge Section da unten.
Ja.
Aber für mich auch ganz klar, dass sich hier Sinner durchsetzen wird.
Ja.
Wie steht es gerade bei Alcaraz? Siehst du das?
Ja. 6-3 in der ersten, wie gesagt, gewonnen. Jetzt 4 beide im zweiten und Walton schlägt auf 30-0. Hatte sogar Break vor schon Walton. Hatte 3-1 gehabt im zweiten. Break wieder bekommen. Ärgerlich.
Okay.
Aus seiner Sicht.
Ja, jetzt sind wir das Tableau einmal durchgegangen.
Mhm.
Lass uns doch vielleicht so eine kleine, so eine kleine Tipprunde machen.
Ja.
Ich habe mir ja so ein paar Kategorien überlegt.
Okay.
Wer gewinnt die Australian Open? Hier nehmen wir beide Felder hinzu, also Frauen und Männer. Du darfst anfangen.
Bei den Frauen sage ich, es gewinnt Sabalenka. Und bei den Männern gibt es für mich nur 3, die es gewinnen können. Das ist Djokovic, Alcaraz oder Sinner, aus meiner Sicht. Und ich sage, es gewinnt der Sinner. Weil es ist nur so, gefühlt, wenn man jetzt mal das Umfeld dazu nimmt, das ist für mich so der einzige Punkt, wo ich sage, da sehe ich vielleicht irgendwie so ein bisschen mehr Stabilität bei Sinner gerade. Der Alcaraz mit seinem Trainerwechsel, das wird auch spannend zu sehen zu sein, wie er spielt, wenn es mal wirklich eng wird. Ich meine, wir gehen jetzt mal davon aus, dass er gegen Walton gewinnt. Ja, vielleicht stützt er auch schon in der ersten Runde, aber wenn es wirklich ein enges Match ist, ob er da irgendwie wackelt mehr als sonst. Und bei Sinner sehe ich da absolut, das ist wie so ein Zug, der gerade auf Höchstgeschwindigkeit beschleunigt hat und der nicht zu stoppen ist. Ich tippe auf Sinner. Es sind 2 unspektakuläre Wahlen, die ich da getroffen habe, aber für mich irgendwie das Realistischste.
Also ich hätte auch das Gleiche getippt,
mhm.
aber ich will jetzt hier nicht, soll nicht so langweilig werden, deswegen nehme ich 2 andere Spieler.
Okay.
Also, was gegen Sinner spricht, spricht nicht viel gegen Sinner, aber der hat jetzt auch seit den World Tour Finals nicht mehr gespielt. Kein offizielles Match mehr gehabt. Klar, vielleicht ist das einfach eine optimale Vorbereitung, kommt ganz frisch ins Turnier, aber vielleicht ist es auch, kann er überrascht werden, wer weiß. Also deswegen sage ich jetzt mal nicht Sinner, auch wenn ich eigentlich Sinner sage. Dann nehme ich nehme Djokovic.
Wow.
Djokovic und ich nehme auch nicht Sabalenka, weil das wäre auch langweilig, wenn du das schon hast. Wen nehme ich da? Da nehme ich Anisimova.
Anisimova, okay. Ja, bei den Frauen ist es halt immer unglaublich schwierig zu tippen. Du hast ja gerade das Erstrundenmatch erwähnt, von die beim Turnier gut gespielt hat und jetzt erste Runde rausgeflogen war. Wer war das nochmal? Fällt mir der Name nicht.
Kostyuk.
Haben wir schon im Podcast 100-mal gesagt, ist einfach das Best of Three bei den Frauen, ist für die ein Riesennachteil, was die Konstanz angeht. Deswegen ist auch die Leistung halt von beispielsweise von der Sabalenka, die eigentlich bei jedem Turnier Halbfinale oder Finale mitspielt, noch höher anzurechnen. Ich sage, dass sich Sabalenka durchsetzt, weil sie einfach über Jahre hinweg schon so konstant, finde ich, am konstantesten spielt.
Okay. Frage Nummer 2. Biggest Upset. Also welcher Top 5 oder Top 10 Spieler scheidet früh aus? Wir nehmen Runde 1 bis 3.
Ja, das könnte für mich jeder sein, in den Top 5 bis Top 10. Weil ich es schon irgendwie vorhin schon gesagt habe, bin mir bei Zverev total unsicher. Ich sage, er wird ein Upset haben.
Okay, du sagst Zverev?
Ja.
Ich sag Alcaraz.
Oha.
Ja.
Das ist krass.
Ja.
Was ist mit dir los?
Ich sag Alcaraz.
Okay. Dann würdest du direkt Juan Carlos anrufen und sagen, ja, fahr sofort hin und mach weiter.
Oder ich biete mich an.
Okay.
Größte Überraschung des Turniers bei den Männern. Also unerwarteter Viertelfinal-, Halbfinal-Run als Umgesetzter oder Qualifikant.
Oh, das ist ganz, ganz schwierig. Das ist ganz schwierig. Hast du schon jemanden?
Nein. Ich bin noch am Überlegen. Ich habe die Fragen extra, also ich habe mir keine Gedanken gemacht, damit ich hier keinen Vorteil habe.
Ja.
Aber als Umgesetzter.
Ach, es soll Umgesetzter sein.
Also Umgesetzter oder Qualifikant.
Ja.
Da nehme ich Hurkacz. Rubi Hurkacz.
Okay, ich habe mir gedacht, beim Tableau durchgehen, ich kann es dir nicht sagen. Ich muss dir ehrlich sagen, ich muss da passen bei der Frage.
Das gibt's nicht. Du musst irgendwas sagen.
Ich muss irgendwas sagen. Dann nehme ich einen von den jungen Spielern, und zwar den, was war das? Den Kjær.
Oh, aber das ist, glaube ich, warte mal ganz kurz, das muss man mal klarstellen. Das ist eine andere Frage. Also, ja. Du bist gerade, das wäre Durchbruchspieler unter 22 Jahre.
Ah, okay.
Ja, wir sind jetzt hier wieder große Überraschung. Also es kann auch sein, beispielsweise, keine Ahnung, Cilic.
Okay, okay. Ja, dann sage ich, ist es jemand, der eine große Erfahrung hat und der sehr gut Tennis spielen kann. Ich sage, obwohl ich, ja, Dimitrov.
Dimitrov, okay. Ja. Dimitrov. Jetzt kommen wir zu dem jüngsten oder jungen Spieler, also größter Durchbruchturnier.
Ja.
Größter oder Durchbruchspieler unter 22 Jahre.
Ja.
Dann nimmst du Kjær?
Ja.
Dann nimmst du Kjær, okay. Da nehme ich Tien.
Tien, okay. Oh, ja, hätte ich auch machen können. Mir nicht eingefallen.
Durchbruch, du hast Kjær. Ich habe Tien. Und dann machen wir noch. Eine letzte Frage habe ich. Und zwar deine Bold Prediction für die Australian Open.
Wir werden
muss irgendwas sein, was wirklich
ja, wir werden im Halbfinale jemanden sehen.
Ja.
Das sind für mich drei Spots, die relativ sicher sind. Mit Djokovic, Alcaraz und Sinner. Wir werden einen vierten Spieler sehen, der außerhalb der Top 15 im Halbfinale steht.
Okay. Außerhalb der Top 15?
Ja, wird ein Spieler im Halbfinale stehen.
Wer könnte das sein?
Ah, schwierig zu sagen, weil ich das Tableau jetzt gerade nicht auswendig im Kopf weiß. Es muss ja jemand sein, der da irgendwie oben ist, weil wer würde Halbfinale spielen? Djokovic gegen Sinner?
Ja.
Das heißt, da kann es ja schon mal nicht sein. Das muss also irgendwas oben sein mit Alcaraz.
Okay.
Könnte Kjær sein vielleicht. Obwohl ich weiß nicht, ob er schon vorher gegen Alcaraz spielt. Aber ich glaube
Boah, Kjær einfach. Wahnsinn.
Mal gucken.
Okay. Ich sage, wir werden ein Finale sehen.
Womit keiner mit rechnet, oder wie?
Ohne Sinner oder ohne Alcaraz. Also wir werden auf jeden Fall nicht das Finale sehen, Sinner gegen Alcaraz.
Okay, ja, auch das wurden die ganzen Buchmacher drauf wetten.
Ja. Ja. Also ein Finale.
Ohne die beiden. Okay, das war alles. Das war's, ne?
Das war alles.
Wir haben ja ein bisschen vorgehabt, jetzt auch mal so kürzere, wieder so wie letztes Jahr, so ein paar kurze Updates zu geben.
Ja, vielleicht so alle 2-3 Tage
ja, mal also kurz. Mal, immer so kurz mal rein. Es gibt ja immer auch viele Stories bei den Australian Open, viele Matches, die interessant sind. Da wollen wir mal kurz immer so kurze kleine Highlight-Folgen machen. Und da würde ich sagen, jetzt alle vorm Fernseher und fleißig Australian Open gucken.
Jawohl, viel Spaß beim Gucken. Viel
Spaß, macht's gut.